das macht die Arbeit da so wahnsinnig spannend, weil das Soziale immer mehrere Ebenen hat, weil es immer vielschichtig ist, weil die Herausforderungen immer vielschichtig sind. Es ist für uns wichtig zu lernen und zu sehen, wie die sozialen Organisationen arbeiten, was ihnen wichtig ist, was deren Bedürfnisse sind. Und genauso wollen wir einfach auch versuchen, Verständnis für unsere Arbeit und für unsere Arbeitsweise im Sektor herbeizuführen. Sich wirklich gut mit der Zielgruppe zu beschäftigen und sich damit zu beschäftigen, was es vielleicht alles für die Zielgruppe schon gibt.
Inside Impact.
Der Podcast mit Wirkung.
Ja, herzlich willkommen zurück zu Inside Impact. Inside Impact, das ist der Podcast mit Wirkung hier an der Wirtschaftsuniversität Wien. Mein Name ist Martin Meerwald und ich freue mich auch heute zu dieser Folge wieder begrüßen zu dürfen. Ja, wir sind mitten in unserem Schwerpunkt zum Thema soziale Innovationen. Haben da schon viele verschiedene Perspektiven gehört, von der Forschung über soziale InnovatorInnen in ja jeglicher Hinsicht. Eine Perspektive, die noch fehlt und für die ich mir tatkräftige Unterstützung ins Studio geholt habe, ist die der öffentlichen Hand. Und heute freue ich mich, mit Magistra Eva Miklautz zu sprechen. Eva Miklautz ist Leiterin der Abteilung 5B5, soziale Innovationen im Sozialministerium. Liebe Eva, vielen Dank fürs Dasein. Wie geht's dir?
Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke. Mir geht's gut soweit.
Das ist sehr schön. WU, hast du einen Bezug dazu?
Ich habe nicht an der WU studiert. Also der Bezug fehlt mir. Ich habe an der Hauptuniversität Politikwissenschaften studiert. Aber wir arbeiten in unterschiedlichen Bereichen mit einzelnen Departments der WU zusammen, also vor allem was Evaluierungen anbelangt.
Evaluierungen, vielleicht ein Thema, auf das wir noch kommen werden heute. Vielleicht aber ganz kurz, soziale Innovationen, ein großer Begriff, ein diffuser Begriff. Mhm. Was bedeutet denn soziale Innovation für dich und vielleicht aber auch für das Sozialministerium?
Ich glaube, der Begriff der sozialen Innovationen ist tatsächlich ein sehr, sehr breiter und die eine Definition gibt es einfach noch nicht, ja, weil so viele Sektoren und Akteurinnen damit einfach auch befasst sind. Wie wir im Sozialministerium die sozialen Innovationen definieren, ist relativ einfach, finde ich. Dabei geht es darum, dass mit Maßnahmen, Strategien, Projekten, Vorhaben im Allgemeinen auf sozialpolitische Problemlagen, auf sozialpolitische Herausforderungen reagiert werden soll.
Also wirklich das Soziale dann in den Mittelpunkt stellen?
Das Soziale in den Mittelpunkt stellen, vor allem die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das heißt prekäre Bevölkerungsgruppen, armutsbetroffene Personen, Kinder, Jugendliche, ja.
Super, jetzt gibt es ja auch den englischen Begriff der Social Innovation, der das Ganze ja ein bisschen breiter fasst, ja. Eigentlich auch zum Beispiel die ökologische Komponente mitnimmt. Mhm. Sozialministerium aber und vielleicht auch du, schaut aber dann wirklich auf wirklich diesen sozialen Aspekt, um das ein bisschen abzugrenzen.
Ja, also als Sozialministerium stellen wir tatsächlich die Menschen und in dem Fall Menschen, die von Armut betroffen sind oder von Ausgrenzung betroffen sind, in den Vordergrund. Ja. Uns ist bewusst und das schätzen wir auch sehr, dass sehr viele soziale Innovatorinnen da nicht nur den menschlichen Aspekt in den Vordergrund stellen, sondern auch zum Beispiel den ökologischen. Da gibt es eine große Schnittmenge an Projekten und Maßnahmen, die versuchen beide Herausforderungen zu lösen, die vor allem auch in ihrem Handeln sehr nachhaltig sind und die ökologische Nachhaltigkeit genauso wie die soziale Nachhaltigkeit mitdenken.
Eine Querschnittsmaterie also.
Eine Querschnittsmaterie,
jetzt
genau.
Bist du ja aber Abteilungsleiterin für soziale Innovationen im Sozialministerium. Gibt es das in anderen Ministerien auch? Gibt es da auch Abteilungen, die sich mit sozialer Innovation vorrangig beschäftigen?
Mit sozialer Innovation vorrangig meines Wissens nach nicht, aber natürlich gibt es in vielen Ressorts Innovationsabteilungen. Ja. Also in allem, was sich mit Infrastruktur, Technologie beschäftigt, aber auch im Bereich der Bildung gibt es, glaube ich, jetzt mittlerweile eine neue Innovationsabteilung. Also in dem Bereich tut sich etwas. Wir sind allerdings europaweit relativ einzigartig. Nicht zu 100%, bin ich mir jetzt da nicht sicher, aber viele Abteilungen, die wirklich die sozialen Innovationen in den Vordergrund stellen und in den Mittelpunkt stellen, gibt es noch nicht.
Und diese Frage ist ja jetzt aufgelegt. was macht denn die Abteilung soziale Innovationen im Sozialministerium und vielleicht
warum braucht es auch eine eigene Abteilung dafür, deiner Meinung nach?
Puh, das ist jetzt eine schwierige Frage.
Große Frage, ja, ja. Wir starten mit Smalltalk rein in das Ganze.
Also was wir machen ist, wir unterstützen Prototypisierung und Skalierung von sozialen Innovationen draußen. Also das heißt, wir arbeiten mit sozialen Organisationen, seien das jetzt Social Businesses oder Entrepreneure, aber auch eben NPOs, also gemeinnützige Organisationen zusammen, um soziale Innovation im Sektor hervorzubringen. Das machen wir mit zwei Programmen. Hauptsächlich einmal ist das Wirksam werden, also wo wir niederschwellig es sozialen Organisationen ermöglichen, Innovation zu prototypisieren in ihrem Feld. Und das machen wir mit einem Skalierungsprogramm Wirksam wachsen, wo es dann eben darum geht, bereits wirkungsevaluierte, also nachweislich wirksame soziale Innovationen in die Breite zu bringen und österreichweit auszurollen. Das ist ein Schwerpunkt, den wir in der Abteilung haben. Der zweite Schwerpunkt, den wir in der Abteilung haben, das sind unsere Aktionen zum Schulstart. Das ist Schulstart Klar und Schulstart Plus. Das sind zwei Aktionen, mit denen wir Kinder und Jugendliche, also Schülerinnen aus Sozialhilfehaushalten zum Schulstart jeweils zweimal im Jahr unterstützen mit 150 Euro Gutscheinen, mit denen sie dann eben das Notwendigste für den Schulbesuch besorgen können in ganz Österreich. Und der dritte Schwerpunkt, den wir in der Abteilung haben, der kommt jetzt ein bisschen, spielt auf die erste Frage, die du gestellt hast, zurück. Das ist die Schnittstelle Sozialpolitik, Klimapolitik. In dem Bereich machen wir ein bisschen Grundlagenforschung, das heißt, wir beauftragen Studien, die sich damit beschäftigen, welche sozialen Folgen eigentlich der Klimawandel auf wiederum prekäre Bevölkerungsgruppen haben. Aber nicht nur, welche Folgen der Klimawandel hat, sondern auch, welche Folgen Klimapolitik auf diese Bevölkerungsgruppen hat.
Also sehr, sehr umfangreich eigentlich. Und einerseits abdeckend sofortige Unterstützung an Beneficiaries mit den Schulstartprogrammen, aber auch die Unterstützung von Personen, Organisationen, die sich sozial innovativ betätigen wollen und dann aber auch der Forschungsaspekt drinnen. Also wirklich diese Dreigleisigkeit, die euch ja sehr, sehr breit dann aufstellt, oder?
Ja, also wir sind tatsächlich sehr breit aufgestellt. Das sind jetzt die Schwerpunkte, da kommen ja noch sehr viele einzelne Tätigkeitsbereiche dazu. Das ist aber grundsätzlich ein Kennzeichen der Sozialpolitik und auch der Verwaltung im sozialpolitischen Bereich in Österreich. Das macht die Arbeit da so wahnsinnig spannend, weil das Soziale immer mehrere Ebenen hat, weil es immer vielschichtig ist, weil die Herausforderungen immer vielschichtig sind. Das heißt, das so klar abzugrenzen ist meistens ja gar nicht notwendig.
Und jetzt hast du ja erwähnt, wirksam werden, wirksam wachsen, die zwei Förderprogramme. Mhm. Auch aus deiner Perspektive, warum braucht es da Förderprogramme vom Ministerium, von der öffentlichen Hand? Und was sind diese Programme eigentlich? Also du hast schon erwähnt, einerseits die Prototypisierung, andererseits dann die Skalierung. Wo habt ihr da Unterstützungsbedarf erkannt? Warum braucht es das?
Die sozialen Organisationen, egal in welcher rechtlichen Ausprägung jetzt, also sowohl von den gewinnorientierten Businesses bis hin natürlich zu den NPOs, sind ganz wesentliche Akteure für das Sozialministerium, egal in welchem Bereich. Also man muss sich nur den Bereich der Politik für Menschen mit Behinderungen oder den Bereich der Pflege oder den Bereich der Arbeitslosigkeit vorstellen, ohne die Organisationen, die in dem Bereich arbeiten. Das ist im Prinzip gar nicht möglich. Das heißt, dieser Sektor ist natürlich ein immens wichtiger und wir schätzen die Organisationen auch sehr. Das heißt, wir versuchen mit denen auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Und das war auch so ein bisschen das Grundprinzip hinter unseren Förderprogrammen und hinter unserem Ausschreibungsprogramm, um eben auch von unserer Seite Maßnahmen zu gestalten, die nach Möglichkeit den sozialen Organisationen es wirklich erleichter machen, ihre Innovationen und ihre Projekte umzusetzen. Immer mit der Zielvorgabe natürlich von uns, weil das ist halt unser Auftrag, den wir zu erfüllen haben. Es ist nach wie vor Steuergeld, mit dem wir hantieren. Das heißt, da ist natürlich äußerste Sorgfalt und Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit angesagt.
Und um diese Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, Sorgsamkeit und alles zu ermöglichen, ist ja, nehme ich an, das Thema Wirkungsmessung auch ein besonderes. Mhm. Habt ihr da auch in der Abteilung im Sozialministerium Kennzahlen, Parameter, Wirkungsmessungsinstrumente, was auch immer, die ihr dann über diese Programme drüberlegt?
Wir haben das auf mehreren Ebenen. Also grundsätzlich sind wir in der Verwaltung, nicht nur im Sozialministerium, sondern eigentlich in jedem Ressort dazu verpflichtet, vor jedem Vorhaben eine sogenannte Wirkungsfolgenabschätzung durchzuführen. Das ist ein standardisierter Prozess, bei dem man sich eben anschaut, was sind die erwünschten Wirkungen meines Projekts, meines Vorhabens, was sind die nicht erwünschten Wirkungen, welche Einflussfaktoren gibt's, auf welche Bevölkerungsgruppen oder aber auch zum Beispiel Strukturen oder Sozialschutzsysteme wirken meine Maßnahmen ein, wie schätze ich die Wirkungen dann ab, was sind die Risiken dabei, das heißt, bevor ich überhaupt starten kann, habe ich das schon gemacht.
Ist es vergleichbar, Entschuldigung, mit einer Wirkungslogik eigentlich dann, wie man es quasi aus dem Sektor kennt, also man schaut sich an, okay, Wirkungsmodell, aber auch natürlich den Impact, den man nicht haben oder nicht intendiert, wenn man so sagt, ist dann
innen. Die Nichtziele, es ist relativ vergleichbar. Ja. Also ich schaue mir an, welche Ressourcen, also welchen Input muss ich geben, damit ich die Maßnahmen umsetzen kann. Ich schaue mir an, welchen Output haben die, welchen Outcome und natürlich welchen Impact. Ja. Und selbstverständlich ist auch der Impact immer das, was am schwierigsten abzuschätzen ist. Das ist vollkommen klar. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein sehr notwendiges und aus meiner persönlichen Sicht ein sehr nützliches Instrument. Und damit geht es dann im Prinzip schon einmal los. Ja. Und diese Logik versuchen wir eben auf alle unsere Programme und Projekte auch zu übertragen. Also nicht nur im Großen der Wirkungsfolgenabschätzung, die uns vorgegeben ist, sondern wirklich bis runter dann auf die sozialen Organisationen. Und daran anknüpfend schließen wir in der Abteilung zumeist noch eine Wirkungsevaluierung an, wo wir uns wirklich anschauen, ob die Programme, mit denen wir nach außen gehen, auch tatsächlich die Wirkungen erzielen, die wir haben wollen. Und natürlich auch, welche Learnings gibt's? Ja, wie können wir uns weiterentwickeln? Welche Auswirkungen haben solche Programme jetzt nicht nur auf die primäre Zielgruppe der zum Beispiel armutsbetroffenen Kinder und Jugendlichen, sondern auch auf die Organisationen und natürlich auch auf unsere Organisationseinheit?
Also die Messung nicht nur der Messung wegen, sondern auch wirklich
keinesfalls. Dafür ist es auch zu teuer, sowas nur der Messung wegen machen. Nein, das ist ganz was Wesentliches für die Organisation. Das versuchen wir auch den sozialen Organisationen tatsächlich mitzugeben. Wirkungsorientierung ist ganz, ganz was Wesentliches für soziale Innovation. Ja, ansonsten bleibe ich auf der Ebene einer schönen Erfindung, wenn ich nicht die Wirkung in den Vordergrund stelle, von der Planung bis eben hin zur Messung.
Und wie du sagst, ihr lebt das ja vor, aber ihr gebt das ja dann eigentlich auch vor, oder? In den Programmen, also Wirkungsevaluierung, gerade ja bei Wirksam Wachsen, du hast erwähnt, die schon eine Wirkung belegen können eigentlich, sind dann eigentlich erst bereit für dieses Programm.
Genau.
Vielleicht kurz als Hinweis auch für unsere HörerInnen, Wirksam Wachsen auch ein Thema gewesen bei unserer letzten Folge mit Rosa Bergmann von der Hobby Lobby, die hat das auch kurz erwähnt, wie wichtig denn die Wirkungsmessung ist. Und wieder erwähnt, Hinweise, dass es wirklich ein wichtiges Thema ist. Bevor man jetzt aber die Wirkung überhaupt einmal messen kann, muss man ja was tun. Und vielleicht kommt da das Wirksamwerden-Programm auch nochmal ins Spiel. Vielleicht möchtest du da nochmal kurz erzählen, was möchtet ihr mit diesem Programm anstoßen? Ist es wirklich quasi Innovation, Prototypen, testen und schauen, ob was funktioniert?
Genau, also das ist wirklich das erste Mal, dass wir uns in diesem Bereich vorwagen. Sage ich jetzt mal, da geht es wirklich darum, so niederschwellig wie möglich soziale Innovation auszutesten. Das heißt, jede Organisation, egal ob groß oder klein, egal ob schon sehr etabliert am Sektor oder noch neu, hat über dieses Projekt oder über dieses Programm die Chance, ihre innovativen Ideen nach einem vorgegebenen Innovationszyklus, der ist eh bekannt, also das ist jetzt nichts Kompliziertes, soziale Innovation zu entwickeln und dann prototypisch auszutesten. Also genau diese Phase fördern wir mit dem Programm. Und das war deshalb was Neues, weil das genau die Art von Phase ist, die eigentlich selten gefördert wird. Ja, also sobald ich in der Umsetzung bin, kann ich Stunden einreichen, kann ich weiß nicht, für Konferenzen, für Veranstaltungen, aber natürlich auch für Beratungen, die ich durchführe, Nachhilfe, die ich gebe, was auch immer, Förderanträge stellen. Aber gerade für diese Prototypisierung, wo es wirklich darum geht, den Bereich sich zu erschließen, in dem ich überhaupt wirksam werden möchte mit meiner Innovation, hatten wir bis jetzt noch kein großes Förderungsinstrument und diesen Bereich erschließen wir jetzt.
Und wenn man jetzt ein sehr, sehr plakatives, sage ich mal, Verständnis hat von einem Ministerium und einem Startup, das passt ja jetzt organisationell nicht zwangsläufig zusammen, wenn man das jetzt so,
Das kommt auf die Perspektive drauf an.
Okay, was ist deine Perspektive zu dem Ganzen?
Also ich habe 2013 im Sozialministerium begonnen, komme eigentlich vorher aus der Privatwirtschaft und von der Uni und habe sehr schnell festgestellt, dass die öffentliche Verwaltung sehr viel innovativer und flexibler, kreativer und auch schneller ist, als das von außen den Anschein macht oder als vielleicht da die vorgefertigte Meinung außen ist. Ja. Also wir sind in der Lage, trotz eines Riesenapparats extrem rasch auf Herausforderungen zu reagieren. Das sieht man jetzt im Bereich der Teuerung. Man muss sich nur anschauen, was die letzten Maßnahmen auch waren. Wenn ihr an Housing First denkt, wenn ihr an den Wohnschirm denkt, wenn ihr an unsere Schulstartprojekte denkt, und das sind alles kleine Maßnahmen. Jetzt reden wir noch nicht von den großen sozialpolitischen Herausforderungen und Projekten, die über das Sozialministerium angegangen werden. Dann würde ich uns da überhaupt gar nicht als nachgeordnet sehen, was die Kreativität, die Innovationskraft und vor allem auch die Wirkung angeht, die wir erzielen können. Ganz im Gegenteil. Aber natürlich ist es etwas anderes, wenn ich ein Startup mit 3 Personen bewege, als wenn ich einen verwaltungstechnischen Apparat mit 1200 Personen bewege, beziehungsweise immer mit Steuergeld bewege. Also das heißt, wir haben einfach die Verpflichtung, sorgfältig zu agieren in jeder Situation. Das heißt natürlich auch, wenn ich was Neues entwickle, habe ich vielleicht nicht den Spielraum und kann etwas nicht versemmeln, weil ich damit halt vielleicht im schlimmsten Fall Millionen Euro von Steuergeld in den Sand setze. Und das ist etwas, was wir natürlich absolut vermeiden möchten.
Ein wichtiger und ein sehr, sehr spannender Punkt. Und vielleicht, um auch, ich glaube, du hast es eigentlich eh schon erwähnt und auch implizit auch schon erklärt, aber wie ihr dann damit umgeht, ist eigentlich die Wirkungsmessung, die Wirkungslogik, um diese Risiken zu minimieren. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist eine der Voraussetzungen dafür, dass ich Risiken gut einschätzen und minimieren kann. Ja, aber natürlich habe ich interne Prozesse, die das noch einmal sicherstellen. Das geht von simplen Compliance-Regelungen bis hin zu wirklich elaborierten Prozessen, die Verantwortung und Verantwortlichkeit dann natürlich auch sicherstellen in der Linie, also in der Hierarchie. Da gibt es sehr viele Maßnahmen, die das verhindern. Ja.
Inside Impact.
Was natürlich immer spannend ist und was du wahrscheinlich auch sehr, sehr oft gefragt wirst, um das Thema auch ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken, sind sowas wie Vergleiche. Man will ja immer wissen, wo steht denn Österreich aus der Perspektive des Sozialministeriums, was das Thema soziale Innovation betrifft, deiner Meinung nach?
Wir stehen, glaube ich, in manchen Bereichen sehr gut da. In manchen haben wir sicher noch Luft nach oben. Es ist immer ein bisschen schwierig, den Vergleich mit anderen Ländern zu suchen, weil es einfach unterschiedliche Voraussetzungen ergibt. Das möchte ich einfach nur vorausschicken. Wenn ich aber zum Beispiel im Bereich der Social Impact Bonds denke, wo das Sozialministerium die einzigen 2 in Österreich ja umgesetzt hat. Eines unter anderem war auch dann von der WU evaluiert. Ganz großartiges Projekt. Es sind immer noch meine 2 Lieblingsprojekte auf einer ganz persönlichen Ebene. Da stehen wir relativ gut da im europäischen Vergleich. Da gibt es natürlich jetzt Länder wie zum Beispiel Portugal oder die Niederlande, Dänemark zieht jetzt ein bisschen nach, die da schon sehr, sehr viel mehr tun. Aber wenn man sich das anschaut, in Österreich haben wir 2 Social Impact Bonds umgesetzt, in Deutschland gibt es, glaube ich, 3. Also das ist gut. Im Vergleich der sozialen Organisationen und Innovation aus dem Sektor, glaube ich, stehen wir ganz gut da. Viele wissen vielleicht gar nicht, wie innovativ sie sind. Das ist vielleicht das einzige Problem, das wir haben. Aber Österreich ist ein Freiwilligenland und ein Land der sozialen Organisationen. Und allein das sorgt schon einmal dafür, dass da unglaublich viel passiert in dem Sektor. Und wenn man ein bisschen tiefer eintaucht, ist das eigentlich gigantisch. Also wir beauftragen ja alle 2 Jahre auch den Austrian Social Enterprise Monitor und sehen dann da auch sehr gut, wie viel in diesem Bereich weitergeht. Wenn ich jetzt an koordiniertes Vorgehen denke, wenn ich jetzt zum Beispiel an Deutschland denke, da hat die deutsche Bundesregierung die letzte ja noch einen Aktionsplan für soziale Innovationen koordiniert über alle Ressorts herausgegeben. Sowas haben wir in Österreich nicht oder noch nicht. Jetzt kann man sich aber immer die Frage stellen, einerseits gut, dass es diese koordinierte Herangehensweise gibt, weil das natürlich darauf hindeutet, dass die Verwaltung über alle Sektoren hinweg sich zusammensetzt und das Thema auf der Agenda hat. Andererseits muss man sich dann auch anschauen, was passiert damit dann eigentlich mit dem Papier. Und ich glaube, da müssen wir uns nicht verstecken. Das merken wir auch, wenn wir auf internationalen Konferenzen unterwegs sind. Wir waren jetzt in Berlin auf einer großen internationalen Konferenz zu sozialer Innovation und gemeinwohlorientierten Unternehmen, haben dort unsere Arbeit vorgestellt. Ja, verstecken brauchen wir uns nicht.
Verstecken brauchen wir uns nicht. Das ist ja ein, ja, wenn man österreichische Ausdrucksweisen kennt, eigentlich ja fast, okay, wir sind gut dabei. Dennoch ist es jetzt natürlich auch ein Thema, das sehr, sehr wichtig ist. Du hast es ja schon erwähnt, soziale Innovation, letztlich auch für Sozialorganisationen, Social Startups, sehr, sehr viele, aber natürlich auch im öffentlichen Sektor, ja, extrem wichtig, um Sozialleistungen voranzutragen, um die soziale Infrastruktur, um alles letztlich auch mit in die Zukunft zu nehmen. Aber ein Thema, das ja von der Region, in der man tätig ist, sehr, sehr abhängig ist. Jetzt hat man in Wien natürlich in der Stadt eine Infrastruktur, glaube ich, die sehr, sehr gut ist, sowohl von öffentlicher Hand, aber auch private Player. Man denkt an Impact Hub, man denkt an Stiftungen, an was auch immer. Im ländlichen Bereich ist das aber, hätte ich das Gefühl, und sieht man ja auch im Social Enterprise Monitor, vielleicht noch nicht so stark. Warum glaubst du das? Ist das eine Wording-Geschichte? Ist das ein Thema oder bin ich ganz in der Geisterbahn unterwegs? Was glaubst du?
Nein, in der Geisterbahn bist du nicht unterwegs, trotz der Nähe zum Prater, die wir da ja haben. Nein, es ist, glaube ich, nicht nur ein Problem des Wordings oder eine Sache des Wordings. Ja. Wir haben auch in den unterschiedlichen Bundesländern sehr herausragende Initiativen, möchte ich mal sagen. Ja. Also Wien ist natürlich, der großstädtische Bereich ist sehr klassisch, glaube ich, für solche innovativen Vorhaben. So wie du erwähnt hast, die Hubs bilden sich relativ rasch. Das heißt, da bildet sich eine rasche Struktur, die sozialen Unternehmen oder soziale Organisationen unterstützt. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel nach Vorarlberg schauen, ja, dort hat die soziale Innovation sowohl in der Verwaltung Einzug gehalten, als auch schon sehr, sehr lange, viele, viele Jahre schon im Bereich der sozialen Organisationen und im zivilgesellschaftlichen Bereich. Steiermark wäre ein weiteres Bundesland, wo wir durchaus sehen, dass nicht nur Initiativen da sind, sondern dass es beständig mehr werden. Ja. Jetzt gibt es natürlich Länder, wo wir da noch nicht so viel Aufzeichnungen drüber haben, was aber nicht heißt, dass es dort nicht stattfindet. Ja. Das können oft ganz kleine Initiativen sein, die in Gemeinden oder kleineren Städten entstehen und die gar nicht die Aufmerksamkeit kriegen und sich dann in einem Monitor wiederfindet oder die sich dann auf Bundesebene um Förderungen bemühen, sondern die tatsächlich dann dort vor Ort für ihren Zielgruppenkreis wirken. Also gibt es einfach Unterschiede und von der Qualität her würde ich das eine jetzt nicht vor das andere stellen.
Dennoch braucht es ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, also wiederum spekulativ, würde ich mich für das Wirksamwerden-Programm zum Beispiel interessieren, nehme ich an, kommt der Begriff soziale Innovation des Öfteren vor. Könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Jetzt muss ich aber selbst ja mal wissen, okay, ich bin dann eigentlich eligible und bereit, mich auch für sowas zu bewerben. Würdest du sagen, ist das auch eine Aufgabe eurer Abteilung, quasi dieses Verständnis für den Begriff, für die Begrifflichkeiten, für das Wording auch zu schaffen? Oder sagt ihr, okay, Hauptsache es passiert was und wir koordinieren, aber wie es dann letztlich genannt wird und wie es passiert, das haben wir ein bisschen, ja, ist uns nicht so wichtig.
Also, dass es uns nicht wichtig ist, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Die Kommunikation, das, was du jetzt ansprichst, glaube ich, ist ein bisschen die, dass wir nicht sehr viel Werbung dafür machen oder nach außen gehen. Ich kann als Abteilung in einem Ministerium, egal in welchem, nicht einfach Öffentlichkeitsarbeit machen. Ja, das obliegt jeder Ressortleitung selber, mit welchen Themen sie nach außen gehen möchte. Was wir sehr wohl tun, ist in unserer täglichen Arbeit mit den Akteurinnen eben gemeinsam solche Begriffe zu erarbeiten und darüber natürlich auch bekannt zu machen. Die FFG, mit der wir gemeinsam das Wirksamwerden-Programm durchführen, also die Forschungsförderungsgesellschaft, hat das auch nicht nur auf ihrer Website bekannt gemacht. Wir haben gemeinsam Roadshows gemacht, also von wirklich, ich glaube, Tirol bis Wien. Das heißt, wir versuchen da sehr wohl auch nach außen zu gehen und die sozialen Organisationen auf die Programme, die wir haben, aufmerksam zu machen. Grundsätzlich ist es aber so, dass natürlich die erste Zuständigkeit bei den Ländern liegt und nicht beim Bund in dem Themenbereich. Ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von der Armutsbekämpfung reden, da haben wir natürlich die Klammer als Bund, aber nicht notwendigerweise immer in jedem Bereich die erste Zuständigkeit. Und das ist bei vielen Projekten im sozialen Bereich so, denk an die Bildung, denk an alles, was mit Gesundheit oder Gesundheitsvorsorge zu tun hat, wenn wir im großen Begriff von sozial denken, dann gibt es einfach Zuständigkeiten, die zu berücksichtigen sind.
Absolut. Vielleicht dennoch, um nochmal drauf zurückzukommen, ich wollte auch ein bisschen darauf hinaus, die Terminologie letztlich. Würdest du sagen, auch das ist eher ein Phänomen, das vielleicht im städtischen Kontext einfach öfter verwendet wird, durch diese Hubbildung, durch dieses Zusammenziehen, dass man eine soziale Innovation als soziale Innovation bezeichnet? Also wenn jetzt zum Beispiel, vielleicht das noch kurz an einem Beispiel irgendwie festmache, ich persönlich bin aus Freistadt, wir haben einen Sozialmarkt in Freistadt, war bei der Gründung vor 15, 20 Jahren natürlich eine soziale Innovation. Ich glaube aber niemand dort hat gesagt, wow, das ist eine soziale Innovation. Genau, und ist dieses Verständnis quasi, was euch wichtig ist und was es mehr braucht, deiner Meinung nach?
Das ist bei dem Begriff, glaube ich, etwas schwierig zu sagen. Jetzt verstehe ich, worauf du hinaus möchtest. Ja, der Begriff der sozialen Innovation ist wahrscheinlich ja relativ neu. Wenn ich jetzt aus meinem Feld oder Verwaltungsfeld zurückdenke, die Entwicklung vom Arbeitsmarktservice in den 90er Jahren, das Gewaltschutzgesetzespaket, das entwickelt worden sind, riesige soziale Innovationen. Niemand wäre auf die Idee gekommen, das als solches zu bezeichnen. Ja? Und dieses Phänomen haben wir sicher heute noch in ganz vielen Bereichen. Wie wichtig ist es jetzt, dass man sich unter diesen Oberbegriff stellen kann, sei es jetzt als soziale Organisation? Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig noch zu beurteilen. Ich versuche gerade mir vorzustellen, worauf ich nicht hinarbeiten möchte, wäre dann die Organisationen nicht mitzudenken, die sich mit diesem Begriff aus welchen Gründen auch immer eben nicht identifizieren können, aber genauso diese Arbeit leisten. Und deshalb glaube ich, ist es zwar wichtig, darauf aufmerksam zu machen, was soziale Innovation eigentlich kann und dass es da sehr wohl an Prozess, an Struktur und natürlich in weiterer Folge auch Mittel und Programme dafür geben muss und sollte, aber deshalb nicht alles über Bord werfen, was eigentlich schon erarbeitet worden ist in Österreich, gerade im Bereich der sozialen Organisationen, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, da könnte man noch sehr viel voneinander lernen.
Also Verständnis schaffen in großem Kreis, dann letztlich als wichtigen Punkt. Super, ja, vielen, vielen Dank. Spannend. Jetzt gibt es die großen Sozialorganisationen, die kleinen Startups, die öffentlichen Institutionen und so weiter, ja schon erwähnt, die alle auch irgendwie sozial innovativ tätig sind, oder viele, hoffentlich. aus deiner Perspektive jetzt vielleicht auch für den Case Österreich, was sind denn da die größten Herausforderungen, die es da aktuell für die einzelnen InnovatorInnen gibt, aber vielleicht auch gesamtgesellschaftlich?
Ich glaube, die sind tatsächlich die sich zum Beispiel im Austrian Social Enterprise Monitor herausgestellt haben. Und zwar natürlich die Finanzierung ist immer ein großes Thema. Nicht nur die Höhe oder die Menge, die zur Verfügung steht, sondern natürlich auch die Instrumente, die für die Finanzierung genutzt werden. Immer wieder ist da, glaube ich, auch angekommen, dass soziale Innovation einer technischen, einer wirtschaftlichen Innovation gleichzustellen wäre. Jetzt braucht man mich nicht fragen, ob ihr das so sehen würdet. Das ist natürlich vollkommen klar. Aber ich glaube, das ist immer noch ein großes Thema für den Sektor. Selbstkritisch gesprochen, die Komplexität der öffentlichen Förderungen jedenfalls. Ja, da kann ich immer nur so das sagen, was ich auch allen unseren Akteurinnen sage. Ihr könnt es mir glauben, das ist für uns auch kompliziert. Wir arbeiten dran, das ist, glaube ich, ganz was Wesentliches. Dann fehlende Vernetzung wird immer wieder angesprochen und das spielt in das rein, was du vorher gesagt hast. Die Hubs zentrieren sich im städtischen Bereich, nehmen aber vielleicht die Länder oder die Bundesländer oder den ländlichen Bereich nicht ganz so gut mit. Einfach ein bisschen größeres Bewusstsein und Sichtbarkeit in der Bevölkerung für diesen Bereich kommt immer wieder als Wunsch. Auch solche Sachen wie das in der Ausbildung stärker zu berücksichtigen, sei es jetzt auf Universitäten mit Lehrgängen und dergleichen. Das ist das, was wir immer wieder hören und das ist auch das, was wir in unserer Arbeit mit den Akteuren auch in Gesprächen dann immer mitkriegen. Ja.
Sehr, sehr spannend. Jetzt hast du auch die Sichtbarkeit vielleicht noch angesprochen. Eine Möglichkeit oder eine Maßnahme, die ja da gesetzt worden ist, ist das Verified Social Enterprise Label für Sozialunternehmen jetzt, nicht zwangsläufig alle soziale Innovationen. Aus deiner Perspektive, wie kommt das an? Wie funktioniert das?
Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das ist, soweit ich weiß, aus dem Wirtschaftsministerium gekommen. Wir haben die Herausforderung, dass wir das nicht explizit in irgendeiner Form berücksichtigen können. Es ist ja kein offizielles Gütesiegel, das verleiht keine Rechtswirkung in irgendeiner Form mehr. Das heißt, wenn ich eine Ausschreibung habe, kann ich die nicht eingrenzen auf Verified Social Enterprises. Damit würde ich einfach alle anderen ungerechtfertigterweise benachteiligen und habe ein Problem im Vergaberecht. Ja. Wir haben auch noch nicht sehr viel Organisationen gesehen, die das in den Vordergrund stellen würden bei ihrer Bewerbung. Ich weiß natürlich von unseren Akteurinnen, wer hat das und wer hat das nicht, ja. Aber es spielt im Moment noch keine große Rolle, nein. Also zumindest nicht im Bereich der Fördervergabe.
Allgemein aber etwas, wo du denkst, das könnte eine Möglichkeit sein, um die Sichtbarkeit zu erhöhen, oder?
Ich glaube, das wird sich zeigen. Für mich, ich bin persönlich nicht unbedingt ein Freund oder eine Freundin von Gütesiegeln und Labeln, wenn sie nicht mit einem ganz klaren Ziel verbunden sind. Ja, also das und damit natürlich auch mit einer dementsprechenden Qualitätskontrolle und Qualitätssicherungsinstrumenten. Ja, aber ich habe mich ganz ehrlich zu wenig mit diesem expliziten Label beschäftigt, um das beurteilen zu können.
Das soll auch nicht die Aufgabe sein heute. Dennoch spannend finde ich, weil Sichtbarkeit ja so extrem wichtig ist und ich selbst auch immer überlege, okay, wie könnte man das eigentlich tatsächlich darstellen und
sichtbar. Die Frage ist immer, was möchte denn sichtbar machen? Also das ist auch etwas, und wem gegenüber? Ja, also ich glaube, dass bestimmte Labels wahrscheinlich schon bewerkstelligen könnten oder vor allem Social Businesses oder Social Entrepreneure dabei unterstützen könnten, wenn es um private Fördergeber oder Kapitalgeber geht. Ja, da kann es sicher eine Rolle spielen. Wenn es um die Sichtbarkeit der eigenen Arbeit geht und der Wirkung, die man erreicht, weiß ich nicht, ob ich dafür dieses Label brauche oder ob ich das nicht auf einem anderen Weg besser erreichen kann.
Zum Beispiel eine Impact Figure, Wirkungs irgendwas dargestellt, ja?
Genau. Also ich glaube, da gibt es Unterschiede. Das muss einfach wissen, was möchte ich für wen sichtbar machen.
Inside Impact.
Jetzt hast du schon erwähnt, vielleicht noch einmal kurz auf auch die Internationalität des Themas zu gehen. Du bist im Sozialministerium, jetzt nehme ich an, man tauscht sich mit Ministerien aus anderen Ländern auch aus oder zuständigen Personen. Wie funktioniert das? Schaut man sich da Dinge voneinander ab? Du hast gesagt natürlich, das 1:1 rüberlegen geht sowieso nicht, weil völlig anderer Kontext. Aber wie funktioniert das? Wie ist man da im Austausch? Und gibt es da vielleicht auch Länder, von denen man besonders was mitnimmt?
Also wir sind auf mehreren Ebenen natürlich im Austausch. Einerseits, gerade was die Europäische Union und die Mitgliedsländer der Europäischen Union anbelangt, gibt es Expertinnengruppen, in denen wir vertreten sind. Einerseits zum Europäischen Sozialfonds Plus, andererseits aber zum Beispiel auch zur Expertinnengruppe für Sozialwirtschaft und soziales Unternehmertum der Europäischen Kommission. Das heißt, da tauscht man sich dann wirklich ganz gezielt und strukturiert zu bestimmten Themen aus. Da gibt's dann auch Leuchtturmsammlungen, also die besten Projekte werden vorgestellt. Da gibt's dann Evaluierungen mit Ländersheets, also wo man sich dann wirklich auch noch einmal unter bestimmten Forschungsfragen die einzelnen Mitgliedsländer anschaut. Wir haben unterschiedliche, nennt sich immer Community of Practice, also wo wir mit anderen Verwaltungspersonen aus anderen Ländern zusammenkommen zu bestimmten Themen. Es war gerade in Litauen eine zu sozialer Innovation. Wir sind auf unterschiedlichen Konferenzen unterwegs, im September zum Beispiel an der Universität von Oxford beim Innovation Lab, und versuchen uns dort auszutauschen. Wir machen das aber dann natürlich auch ganz gezielt, wenn wir zum Beispiel von Initiativen wie in Portugal oder in Spanien erfahren, die zum Beispiel soziale Innovation oder einen Social Impact Bond über ein bestimmtes Förderungsinstrument umsetzen, dann rufen wir die Kolleginnen dort an und organisieren eine Videokonferenz und tauschen uns aus. Also ich glaube, das ist normale Praxis.
Na, trotzdem sehr, sehr spannend, ja, da einzublicken. Hat man ja nicht immer. Insofern vielen, vielen Dank fürs Dasein nochmal. Wir kommen eigentlich eh schon in ein bisschen auf die Zielgerade auch dieses Gesprächs. Leider fast, muss man sagen. Aus deiner Perspektive jetzt in 20, 25 Jahren, wo stehen wir mit dem Thema in Österreich?
Oh, das ist spannend. Hoffentlich eine Frage, Spitze von Europa in jeder Hinsicht. Ich glaube einfach, dass das Thema in den nächsten Jahren nicht weniger Bedeutung kriegen wird, sondern dass es mehr Bedeutung kriegen wird. Also soziale Innovationen beziehungsweise der Prozess einer Innovation, der da eigentlich dahinter steht, das ist ja eigentlich das Interessante. Den anzulegen und den Prozess zu stärken und damit gezielter Maßnahmen zu entwickeln, die einfach ganz zielgruppengerecht Personen ansprechen können, ist das Spannende daran, ja, und da das Wirkungsvolle daran. Also ich glaube, wir werden mit dem Bereich sicher noch länger mehr Freude haben. Ja. Also sowohl von dem Design sozialpolitischer Maßnahmen her, als auch von dem, was soziale Organisationen im Feld dann tatsächlich machen.
Freude, aber natürlich auch der Need, der wahrscheinlich nicht kleiner wird mit allem, was man da so geopolitisch natürlich auch hat.
Natürlich, ich würde meinen Job und alles, was damit zusammenhängt, liebend gern an den Nagel hängen, wenn wir dafür die Probleme nicht haben. Ja. Also die Frage stellt sich nicht. Die Herausforderungen sind große. Die Teuerungen, das Steigen der Lebenshaltungskosten ist eine riesige Herausforderung. Demografischer Wandel, geopolitische Voraussetzungen. Oder Herausforderungen, besser gesagt, nicht nur Voraussetzungen, selbstverständlich. Ja. Klimawandel, alles, was damit zusammenhängt. Die Arbeit wird uns nicht ausgehen. Ne?
Und nachdem uns die Arbeit nicht ausgehen wird und für alle, die vielleicht nicht den Job an den Nagel hängen, sondern vielleicht gerade erst starten möchten, abgesehen davon, sich über wirksam werden und wirksam wachsen zu informieren, was möchtest du denn ZuhörerInnen mitgeben, die vielleicht das Thema spannend finden, die vielleicht selber eine Idee entwickelt haben, vielleicht aber auch schon tätig sind im Bereich? Was möchtest du denen mitgeben zum Thema soziale Innovation? Das klingt sehr nach letzte Frage und es ist tatsächlich auch so.
Dann muss ich mir die Antwort jetzt sehr gut überlegen, wenn das sozusagen der Abschluss des Gesprächs sein soll. Ich würde es mir niemals anmaßen, den sozialen Organisationen zu erzählen, wie sie ihre Arbeit mit der Zielgruppe tun sollen. Also ich glaube, das sind die Expertinnen tatsächlich die draußen direkt mit den Menschen arbeiten. Was aus unserer Sicht, also des Ministeriums oder eines öffentlichen Fördergebers, wesentlich ist, um solche Initiativen unterstützen zu können und was ich als Tipp mitgeben kann, ist einfach nur, sich wirklich gut mit der Zielgruppe zu beschäftigen und sich damit zu beschäftigen, was es vielleicht alles für die Zielgruppe schon gibt. Wir kriegen ganz oft Förderansuchen, die ja Innovation herausstreichen, von der ich schon 300 Projekte in der Hinterhand habe sozusagen. Ja. Das ist schwierig. Also sich mit der Zielgruppe gut beschäftigen, mit den Rahmenbedingungen sich ausreichend zu beschäftigen und damit meine ich auch die gesetzlichen Voraussetzungen. Also Zuständigkeiten, bin ich in der Länderkompetenz oder habe ich vielleicht doch die Chance auf eine Bundesförderung? Unter welchen Voraussetzungen fördere ich überhaupt oder kann ich gefördert werden? Wir haben alle Unterlagen auf der Homepage des Sozialministeriums, sich Förderverträge durchlesen, sich Gesetze durchlesen. Ich kann es nur immer wieder betonen, damit es dann bei der Abrechnung keine bösen Überraschungen gibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das gilt für jede Form von Förderung. Sich auch damit zu beschäftigen, wofür das Ressort, bei dem man um eine Förderung einreicht, zuständig ist. Das ist ganz was Wesentliches. Ich würde persönlich natürlich wahnsinnig gern jedes tolle Bildungsprojekt unterstützen, das bei mir eingereicht wird. Es geht aber nicht. Ich bin nicht das Bildungsministerium. Insofern ist das ganz was Wesentliches, was einfach ganz viel Arbeit dann erspart, die besser investiert ist und die wahrscheinlich auch mehr gebraucht wird in der Arbeit direkt mit der Zielgruppe. Ansonsten mutig sein und alles probieren, was geht. Ja, also wir schätzen die Arbeit. Keine Angst haben davor, nachzufragen bei uns. Bitte E-Mail schreiben, anrufen, wir beantworten alles. Ja, also dafür sind wir da.
Sehr schön. Mutig sein und die Hausübungen machen. Das nehme ich mit.
Mutig sein und die Hausübungen machen, ja, genau so ist es.
Super. Liebe Eva, gibt es irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben, was da noch loswerden? Wir haben genug nicht besprochen.
Wir haben ganz viel noch nicht besprochen. Nein, außer danke nochmal für die Gelegenheit auch, dass ich unsere Arbeit da vorstellen kann in dem Rahmen. Das, so oft haben wir nicht die Gelegenheit dazu und ich glaube aber, dass das wichtig ist und zum wechselseitigen Verständnis einfach beiträgt. Vielleicht will ich das noch ein bisschen betonen. Es ist für uns wichtig zu lernen und zu sehen, wie die sozialen Organisationen arbeiten, was ihnen wichtig ist, was deren Bedürfnisse sind. Und genauso wollen wir einfach auch versuchen, Verständnis für unsere Arbeit und für unsere Arbeitsweise im Sektor herbeizuführen. Ich glaube, davon können dann beide Seiten profitieren.
Dann hoffe ich, dass dieses Gespräch ein bisschen dazu beigetragen hat. Liebe Eva, vielen, vielen Dank für den Besuch im Studio.
Vielen Dank.
Ja, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Inside Impact. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Solltet ihr Feedback haben, sehr, sehr gerne. insideimpact@wu.ac.at ist die E-Mail-Adresse. Ihr findet uns natürlich auch auf Instagram, Inside Impact mit einem Unterstrich zum Schluss. Vielleicht noch ein letzter Hinweis. Materialien zu allem, was wir heute besprochen haben, gibt's in den Shownotes von den Programmen des Sozialministeriums, der Austrian Social Enterprise Monitor ist gefallen, der Wohnschirm und vieles mehr. Gerne einfach da reinklicken, dann gibt es noch etwas zum Nachlesen. Das war's. Wir bleiben natürlich in Kontakt und on air. Vielen Dank fürs Zuhören hier von der WU. Das Inside Impact Team, das sind Florentina Meyer, Helena Schmitz, Marlene Seindl und mein Name ist Martin Meerwald. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Baba.